Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Wir halten bei Folge 219. Die Geschichte über die Nonnen vom Kloster Goldenstein zieht mittlerweile Kreise. Fast 150 Jahre lang haben Augustiner Chorfrauen in Elsbeten in Salzburg gelebt und gearbeitet. Im Zentrum ihres Wirkens stand seit jeher eine Ordensschule mit Internat. Ursprünglich war diese private katholische Mittelschule Mädchen vorbehalten. Seit 2017 steht sie auch Buben offen. Goldenstein kann auf eine berühmte ehemalige Schülerin verweisen, die Schauspielerin und Sissi-Darstellerin Romy Schneider. Doch von diesem Glamour konnte der Orden nicht zehren. Seit Jahrzehnten ringen die Augustiner Chorfrauen um geistlichen Nachwuchs. Zuletzt bestand ihre Klostergemeinschaft aus nur noch 3 Schwestern. Bernadette, Regina und Rita, alle in ihren 80ern, weshalb sie nolens volens ihr Lebenswerk übergeben mussten. Im August 2022, vor 3 Jahren also, ging die Schule mitsamt dem herrschaftlichen Anwesen, das mehrere Millionen Euro wert ist, je zur Hälfte an die Erzdiözese Salzburg und an die Augustiner Chorherren in Reichersberg. In dem Übergabevertrag, der bei einem Notar unterzeichnet wurde, wird den Schwestern versprochen, dass sie das Ende ihrer Tage im Kloster erleben dürfen. Doch dieses schriftlich fixierte Versprechen ist, wie sich alsbald zeigte, rechtlich wertlos. Die Ordensfrauen landeten im Altersheim. Eine unverhoffte Wendung im besten Einvernehmen, so stellen es die Erzdiözese Salzburg und der Propst der Augustiner Chorherrn Markus Grasl offiziell dar. Warum hat sich diese Version der Geschichte als einzige in der Öffentlichkeit gehalten? Nun, Salzburger Medien haben mit den Ordensfrauen selbst nie geredet. Die ehemalige Goldenstein-Schülerin Christina und einige ihrer Mitstreiter haben sich 1,5 Jahre lang um mediale Aufmerksamkeit bemüht und sind gegen Wände gerannt.
Ich habe letztes Jahr im Jänner Kontakt aufgenommen mit den Salzburger Nachrichten und habe erklärt, dass die Schwestern eigentlich gegen ihren Willen in Goldenstein sind. Ich habe dann gefragt, ob sich nicht ein Journalist oder eine Journalistin bemühen könnte, die Schwestern persönlich zu interviewen. Das ist leider nicht erfolgt.
Wie die betroffenen Ordensschwestern das Ende ihres Klosters Goldenstein erlebt haben, schilderten sie erstmals in der Dunkelkammer in Folge 213. Vor wenigen Wochen habe ich die betagten Frauen in der Seniorenresidenz Karlsberg nahe der Stadt Salzburg besucht. Dabei ist zur Sprache gekommen, dass sie gegen ihren Willen im Altersheim sind, die Schlösser zu ihren Gemächern ausgetauscht wurden, sie ihre persönlichen Habseligkeiten nicht holen konnten, eine erhebliche Menge Bargeld verschwunden ist, ihre Konten gesperrt wurden. Die Dunkelkammer-Episode hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Sowohl bei Hörerinnen und Hörern, darauf bin ich in Folge 215 näher eingegangen, als auch in der Kollegenschaft. Ein Journalist der Salzburger Ausgabe der Kronenzeitung ist auf die Geschichte aufgesprungen. Die Privatsender ATV und Puls 4 haben mit einem Bericht über die Nonnen von Goldenstein nachgezogen. Meine seinerzeitigen Anfragen an das Stift Reichersberg, an die Erzdiözese Salzburg und an die Heimleitung blieben zunächst mehr oder weniger unbeantwortet. Mittlerweile gibt es mehrere Stellungnahmen von dieser Seite. Dazu gleich mehr. Heute rede ich mit Schwester Bernadette über Geld. Die 88-Jährige hat in unserem ersten Gespräch fast ein bisschen beiläufig fallen lassen, dass aus einem Kleiderschrank in ihren alten Klosterräumlichkeiten erhebliche Barmittel verschwunden sind. Es handelte sich um das Erbe der Mutter von Melita Bangler, wie Schwester Bernadette mit bürgerlichem Namen heißt. Rund 50.000 Euro sollen abhanden gekommen sein. Dem möchte ich mit der Ordensfrau nochmals nachgehen. Außerdem geht es um die Frage, wer den Aufenthalt der Ordensfrauen im Altersheim bezahlt. Zuerst muss dafür eigenes Einkommen, etwa die Pension und Pflegegeld, herangezogen werden und reicht das nicht, springt die Sozialhilfe des Landes Salzburg ein. Wie ist das im Fall der Augustiner Chorfrauen, die mehrere hunderttausend Euro erspart haben, aber nicht mehr auf ihr Konto zugreifen können? Eigentlich waren wir zu einem Videochat verabredet, aber das hat nicht geklappt. Zum Glück konnten wir uns mit einer anderen technischen Lösung behelfen. An dieser Stelle ein Danke an die großartigen Kollegen von der Technik, Manuel Correa und Konstantin Kaltenecker, denen in solchen Notlagen immer irgendetwas einfällt. Schwester Bernadette, Sie haben bei unserem ersten Gespräch gesagt, es seien 5.000 Euro abhanden gekommen.
Das war 50.000.
Genau, es sind 50.000. Das war die Erbschaft Ihrer Mutter.
Na, es waren insgesamt 150.000. Davon habe ich 50.000 für die Mutter Gottes in Nazareth für dieses Bild gespendet, das der Herr Erzbischof Dr. Franz Lagner machen wollte. Und dafür habe ich, nachdem wir ein Zugunglück hatten 1942, weil meine Großmutter verstorben ist, haben die Partisanen eine Mine gelegt, unser Zug ist in die Luft. Das hat so ausgeschaut wie in Spanien, das Zugunglück. Nur unser Waggon ist schräg gestanden, nur unser Coupé hatte Licht. Uns ist nichts passiert, außer der Papa hat eine Schramme auf der Nase gehabt. Ich war ganz eingewickelt in den gefallenen Koffern. Und von unten, ich habe schon kein Licht gehabt, so viel Koffer waren auf mir. Und ich sag dann, Papa, du blutest auf der Nase. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Und er fährt runter und hatte wirklich Blut an der Nase. Und also wir sind gerettet worden.
Und deshalb haben und Sie 50.000 Euro gespendet?
Ja, ich habe meinem Bruder gesagt, du, wir haben noch nie der Mutter Gottes was gegeben. Und meinem Bruder habe ich noch 10.000 abgeknöpft. Und so wurde dieses Bild dann als Dankeschön von meiner Familie ergänzt. Weil wir dann gespendet haben für mehrere Meals. Ich habe dann nur mehr für Kinder gespendet. Und dann haben wir natürlich auch selber Urlaub gehabt, haben da auch nehmen dürfen. Ich habe nie Geld ohne mein Wissen meiner Oberin bekommen. Sie hat mir das immer persönlich in die Hand gegeben. Und jetzt kommt's, in unseren Konstitutionen steht, erst nach meinem Tod verbleibt der Rest, was wir halt verbraucht haben oder nicht verbraucht haben, gehört dem Kloster. Erst nach meinem Tod.
Wann ist Ihre Mutter verstorben?
Ja, sie ist 95 verstorben.
Und hat sie Ihnen außer Barmittel im Wert von 150.000 Euro noch...
Nein.
Etwas hinterlassen?
Nein, da muss ich korrigieren. Der Papa hat mir die 150 gegeben von unserem Elternhaus, testamentarisch. Und von der Mama bekam ich dann eine Wohnung, die sie sich erspart hatte.
Schwester Bernadette ergänzt, sie wisse nicht, ob diese Wohnung noch vermietet sei und wem allfällige Einnahmen zufließen. Darf ich das noch einmal zusammenfassen? Das heißt, Sie haben eine Wohnung bekommen und 150.000 Euro in bar. Die Wohnung haben Sie mit dem Schloss und der Schule Goldenstein an die Erzdiözese Salzburg und an die Augustiner Chorherren in Reichersberg übergeben?
Nein, ich bin ja noch nicht tot. Die Wohnung gehört mir, aber ich habe kein Verfügungsrecht. Und auf unseren Konstitutionen steht auf Seite 52, erst nach meinem Tod ist all mein materieller Besitz dem Kloster zu übergeben. Und zwar deshalb steht das drinnen, sagen wir, eine Schwester tritt aus, dann hat das Kloster immer allen weiteren Besitz dieser austretenden Schwester übergeben. Und darum habe ich nur kein Verfügungsrecht, Aber der Besitz bleibt noch bei mir. Erst nach meinem Tod geht es ins Klostergut über.
Sie wissen nicht, was mit der Wohnung passiert ist?
Nein. Man spricht ja nicht mit uns.
Schwester Bernadette, Sie haben dann 50.000 Euro noch übrig gehabt, nachdem Sie 50.000...
Ja, sagen wir, plus minus, ich kann nicht genau sagen. Und Schwester Ritter, die immer das Geld verwaltet hat, kann auch nicht mehr genau sagen, wie viel jetzt drinnen waren.
Und wo haben Sie diese ungefähr 50.000 Euro aufbewahrt?
Man hat mir das Leichtsinn angetragen. Es war im Kasten von der Schwester Rita in einem Plastiksack drinnen, versteckt hinter den Kleidern und so weiter. Und das ist alles weg.
Wann ist das Geld weggekommen?
Das wissen wir nicht genau.
Nachdem sich die Ordensfrauen völlig unverhofft und gegen ihren ausdrücklichen Willen in der Seniorenresidenz Karlsberg in Oberalm wiedergefunden haben, wurden im Kloster Goldenstein die Schlösser zu ihren alten Gemächern ausgetauscht. Die Schwestern konnten so gut wie nichts mitnehmen, weder ihre Kleidung noch persönliche Gegenstände oder Dokumente. Und natürlich auch nicht die erwähnten Barmittel, die als Reserve gedacht waren. Etwa zur Unterstützung von Mary's Meals, einer weltweiten Bewegung gegen den Hunger, um damit unvorhergesehene Notwendigkeiten zu bestreiten oder auch Geld für einen kleinen Urlaub zu haben. Auf meine Frage, was sie mit den rund 50.000 Euro, die jemand aus ihrem Kleiderschrank genommen hat, vorgehabt hätte, sagt Schwester Bernadette:
Eigentlich noch gar nichts. Das hätte je nachdem, was angefallen wäre. Auf jeden Fall hätte ich sicher mehrere Meals gegeben und für Bulgarien, für die Kinder, dem Dr. Inama. Ja, er ist Jesuit und kümmert sich in Bulgarien um die Kinder. Was dann angefallen wäre an Bitten an Spenden oder wenn wir Urlaub gemacht hätten oder wenn eine Schwester von uns, wir haben uns gegenseitig geholfen oder Freude gemacht.
Ein einziges Mal hat die Schwester Bernadette geschafft, sich noch Zutritt zu ihren alten Gemächern zu verschaffen. Es gibt Fotos, die zeigen, wie es hier ausgesehen hat, nachdem die Augustiner Chorfrauen ausgesperrt worden waren. Man sieht offene Schubladen und Kästen, abgehängte Bilder, übereinander gestapelte Schachteln, vollgestopfte Müllsäcke, aus den Angeln gehobene Türen.
Ja, es war alles durchgewühlt. Die Schwester Ritter, ihre Zelle, die oberen ist, war alles durchgewühlt. Wir waren so entsetzt, ja, bei mir natürlich auch. Und das Interessante ist, Denkmalamt hat gesagt, es darf nicht gebaut werden, aber vom Bauamt, wenn ein Rohrbruch stattgefunden hat oder hätte, dann darf man, ist es hinfällig. Was hat man gemacht? Ich komme in meine Zelle hinein, ist das Waschbecken demoliert und der Gulli oben liegt im Waschbecken, hat man künstlich einen Rohrbruch vorgetäuscht und somit. Wir hatten so wunderschöne Duschen. Ich habe mit Schwester Augustine die Fliesen ausgewählt und so weiter. Alles ist herausgerissen. Unser Treppenlift ist weg. Schwester Regina hat das für Schwester Augustina gemacht, damit sie in die Kapelle konnte.
Was hat es denn mit dem Armutsgelübde einer Ordensfrau auf sich? Können Sie das für Menschen, die sich da nicht auskennen, kurz erklären?
Ja, Armutsgelübde heißt, dass man nichts haben kann, besitzen kann, alles nur über Erlaubnis der Oberen bekommt. Und wir haben immer dieses Armutsgelübde gehalten. Wir haben nie zu viel gehabt. Dadurch hat Schwester Therese so viel sparen können. Wir haben alles Nötige bekommen und selber verwaltet haben wir nicht. Natürlich ich in der Schule mit Haushalts- und Ernährungsunterricht hatte natürlich das Geld, weil ich ja einkaufen musste für die Schule. Aber dann war ich in Pension und dann war das aus. Dann war alles Geld weg, also zurückgegeben. Den Kindern sowieso, wenn sie krank waren oder was, hat mir ihnen das restliche Geld für dieses eine Menü zurückgegeben. Und somit, ich habe nie Geld in der Tasche gehabt, außer wenn ich einkaufen musste für die Kinder. Die persönlichen Bedürfnisse haben wir immer von der Oberen bekommen. Da konnten wir nie selber entscheiden. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich was brauchten, sind wir zur Oberen gegangen und haben gebeten. Ich habe 5 Oberinnen gehabt. Nie, keine einzige hat uns so behandelt, wie wir jetzt behandelt werden. Ich habe ihm gesagt, wir sind Menschen und haben Menschenrechte.
Seit der Übergabe des Klosters Goldenstein an die Erzdiözese Salzburg und die Augustiner Chorherren in Reichersberg ist der dortige Propst Markus Grasel der Ordensobere der geistlichen Schwestern Bernadette, Regina und Rita. Nachdem die Folge 213, das erste Gespräch mit den Nonnen, erschienen war und weitere Medien über sie berichteten, veröffentlichten das Stift Reichersberg und die Erzdiözese Salzburg eine gemeinsame Klarstellung. Darin heißt es, das Stift Reichersberg trage mit Unterstützung der Föderation der Augustiner Chorfrauen sowie der Seniorenresidenz Karlsberg Sorge für die 3 Schwestern aus dem Kloster Goldenstein und übernehme für sie die Verantwortung hinsichtlich Pflege, Betreuung und Verwahrlosungsgefahr. Danach folgt der Verweis auf das Ordensrecht, das, Zitat, für die Schwestern aufgrund eines lebenslangen Versprechens gilt, ebenso wie die Weisungen des zuständigen Dikasteriums in Rom. Diese Stellen seien also zuständig für die Regelung ihrer Lebenssituation, ihres Aufenthalts sowie den Unterhalt aus den Mitteln des Ordens. Propst Markus Grasel und das Stift Reichersberg hätten sich im Rahmen ihrer Befugnisse und Aufgaben, die das Ordensrecht vorgibt, bewegt und keine Sorgepflichten unterlassen. Die Erzdiözese Salzburg kümmere sich um den Betrieb der Schule. Im September 2020 sei Bischofsvikar Gottfried Leihreiter zum apostolischen Kommissar ernannt worden. In den folgenden 2 Jahren habe er sich um die Belange des Klosters und der Schule gekümmert. Zitat: Die Erzdiözese Salzburg und das Stift Reichersberg distanzieren sich daher von Rufschädigung, Verleumdungen und falschen Behauptungen, die jene Menschen betreffen, die um die Pflege und Betreuung der Schwestern bemüht sind. Und weiter, der Herzenswunsch der Schwestern sei es, dass die Schule fortgeführt werde. Um einen zeitgemäßen Betrieb an diesem Standort zu ermöglichen, hätten die Vertragspartner in den vergangenen Jahren 7,1 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Dunkelkammer-Podcast vom 7. August 2025 und nachfolgende Medienberichte widersprechen der Wahrheit. Zum einen, so heißt es in der Stellungnahme, hätten, Zitat, Ordensmitglieder gemäß Kirchenrecht und den eigenen Lebensregeln kein Privatvermögen, sondern es tragen alle gemeinsam für das Leben aller Mitglieder Sorge und leisten ihren Beitrag. Über die Verwendung dieser Mittel entscheide die der zuständige Obere, es gebe keine Privatvermögen oder Privatkonten. Ist ein Orden zu klein geworden, wird ein Oberer von außen bestimmt, der sich um alles kümmert, angefangen von persönlichen und gesundheitlichen Belangen, die Erhaltung eines gemeinsamen Lebens im Sinne der Ordensspiritualität und Ähnlichem. Die Nonnen von Goldenstein seien in die Seniorenresidenz Karlsberg gebracht worden, da, Zitat, ein Leben für die über 80 Jahre alten Schwestern wie bisher nicht mehr vertretbar ist. Und Propst Markus Grasel lässt zudem ausrichten, die nun erhobenen Vorwürfe und Anschuldigungen treffen ihn persönlich sehr. Weiters ist seiner Stellungnahme zu entnehmen, Zitat, die Entscheidung, Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita in die Seniorenresidenz Schloss Karlsberg zu übersiedeln, erfolgte zum Wohl und in Sorge um die Schwestern. Ein selbstständiges Leben im Kloster Goldenstein war aufgrund des hohen Alters und der prekären gesundheitlichen Situation der Schwestern sowie den ordensspirituellen Erfordernissen des baulichen Zustands des Klosters nicht mehr möglich und vertretbar. Um Pflege, Betreuung und den Schutz vor einer möglichen Verwahrlosung und Übergriffe durch Dritte zu gewährleisten, war dieser Schritt notwendig. Zitat Ende. Ich frage Schwester Bernadette, ob der Propst berechtigt sei, das Geld der Augustiner Chorfrauen an sich zu nehmen.
auf diese Art und Weise nicht, weil das ist charakterlos. Nein, das ist immer in Absprache mit der oberen Verzieher. Zu sperren. Ja. Nein, niemals. Sowas haben wir nie erlebt. Keine einzige Schwester von uns.
Jetzt ist das Geld einfach verschwunden. Sie wissen nicht, wer es genommen hat.
Nein. Und vor allem, was beinahe amüsant ist, 1972 durch Bundeskanzler Kreisky wurden die Lehrer der Privatschulen übernommen vom Bund. Und daher bekamen wir unser Gehalt, wir ein Gehalt. Dieses Gehalt haben wir auf die Spenglerbank gegeben. Warum? Weil die Urgroßmutter eine Schülerin von Goldenstein war. Dadurch war die Verbindung da. Und so sind Alt und Schwester Augustin, ja, die Verstorbenen sowieso, und von Schwester Regina Rechberger waren auch ihre Gehaltskonten und dann Pensionen immer auf der Spenglerbank. Dann ist eine Schülerin mit mir zur Spenglerbank gefahren, weil unsere Autos bereits weg waren. Ist sie mit ihrem Auto mit mir zur Spenglerbank.
Dort habe sie, so Schwester Bernadette, erfahren müssen, dass sie auf ihr Bankkonto nicht zugreifen könne. Sie müsse sich mit Propst Markus Grasl in Verbindung setzen. Der Anwalt der Schwestern, Dr. Reinhard Brutzek, begehrte daraufhin Auskunft bei der Spenglerbank. Ein Konto, lautend auf Melita Bangler, werde nicht geführt, beschied ihm eine Mitarbeiterin. Schwester Bernadette hat davon schon erzählt. Sie kann es immer noch nicht fassen und sucht nach ihrer bis Ende 2024 gültigen Bankomatkarte. Die Bankomatkarte ihrer Mitschwester Regina, die in Goldenstein für die Buchhaltung zuständig war, sei im Kloster geblieben, unerreichbar für die ausgesperrten Ordensfrauen. Mit dem über die Jahrzehnte zur Seite gelegten Lehrerinnengehalt müssen beträchtliche Ersparnisse zusammengekommen sein.
Ja, es war das letzte Auszug, den ich über Laptop bekommen habe, waren Kloster Goldenstein 95.000 Euro und die 400.000 waren auf der Hypobank und alles ist weg.
Sie sind jetzt gegen Ihren Willen in einem Altersheim. Wer bezahlt das?
Ja, es waren unsere Pensionen werden hergenommen. Davon hat mir die Verwalterin, die Chefin vom Haus, gesagt, dass wir 250 Euro Taschengeld bekommen. Das ist bereits von unserem Gehalt abgezogen. Und ich habe gesagt, wir haben nie 250 Euro bekommen. Er gibt mir für uns drei Schwestern 150 Euro. Jede von uns hat 50 Euro im Monat.
Wissen Sie, wie viel das Sozialamt noch drauflegt?
Nein, weiß ich nicht.
Aber eigentlich würden Sie ja sonst das Geld dafür nehmen, das Sie erspart haben.
Ja, natürlich. Aber das ist weg. Wir haben keine Abrechnung und nichts.
Bisherigen Recherchen zufolge dürfte Propst Markus Grasl in Ihrem Namen um Sozialhilfe angesucht haben. Wann haben Sie ihm denn diese Unterschrift gegeben? Wie war das?
Ja, die war ein bisschen schlau, sage ich hinterher. Während dieser Unterschrift habe ich mir ahnungslos nichts gedacht, weil da war noch gutes Verhältnis mit ihm. Ich kann mich nur erinnern, wir brauchten kein elektrisches Licht. Es war am Abend, dann sollte ich mir das durchlesen. Ich bin leider keine gute, schnelle Leserin. Und ich habe ihm vertraut und habe unterschrieben. Und mit dieser Unterschrift hat er sich Zugang für unser ganzes Geld geholt.
Und die Sozialhilfe-Ermächtigung.
Das kann ich soweit eben nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich die Unterschrift gegeben habe. Mein Fehler war, ich hätte sagen müssen, ich bespreche das mit meinen Mitschwestern, mit Schwester Regina, die hat ja Buchhaltung immer gemacht, und die Schwester Rita, die ist die Oberin von uns, Hausoberin. Und das habe ich nicht gedacht. Wir haben vertraut. Wo konnten wir wissen, was dahinter liegt?
Aber haben Sie gewusst, was Sie unterschreiben?
Nein, so natürlich habe ich gewusst, ich unterschreibe da ein Erlaubnis, dass er Zugang zu unserem Geld hat. Aber ich habe nicht ahnen können. Schwester Rita hat ihm auch gesagt, die hat er gefragt ein halbes Jahr davor, ob er sich Geld nehmen darf. Sagt Schwester Rita auch ahnungslos, ja, sie kann, er kann sich nehmen. Aber wie hat die ahnen können, dass er das ganze Geld nimmt? Das hat doch Schwester Rita nicht, die macht sich solche Vorwürfe. Sag ich, Schwester Rita, das ist harmlos, das gilt ja gar nicht, was bei dir passiert ist. Bei mir ist die Unterschrift da, bei mir ist viel schlimmer, weil ich nicht mit euch besprochen habe.
War das eine Unterschrift oder waren das mehrere?
Nein, nur meine waren das.
Nein, aber hat er sie einen Zettel unterschreiben lassen oder waren das mehrere Zettel?
Nein, nur einer. Also mit meinem Namen.
Und dieser eine Zettel, haben Sie den jemals gesehen?
Wir haben keine Kopie bekommen.
Und er hat Ihnen nicht gesagt, was Sie mit dieser Unterschrift eigentlich unterzeichnen?
Nein. Ich habe nur durchgelesen, aber ich kann halt nicht mehr sagen, was da drauf gestanden ist. Weil ich keine schnelle Leserin bin und ich eben nicht weiß, ich wie lange hinhalten wollte, habe ich dann einfach unterschrieben. Nach seinem tiefen Atemzug der Erleichterung habe ich erst nachher dann entdeckt, was passiert ist. Aber leider zu spät.
Normalerweise suchen betroffene Patienten um das Pflegegeld an. Der Antrag, in dem allfällige Beschwerden angeführt werden, Personen, die sich um einen kümmern, welche Medikamente man einnimmt, geht an die zuständige Sozialversicherung. Im Fall der Ordensfrauen, die als Lehrerinnen gearbeitet haben, ist das die Beamtenversicherung. Ärzte, die zur Begutachtung geschickt werden, müssen sich schriftlich ankündigen. Sie sollen feststellen, wie weit sich jemand noch selbst versorgen kann. In Altersheimen muss eine Pflegedokumentation aufliegen und auch diese ist zu würdigen. Die GutachterInnen schlagen gegebenenfalls eine Pflegestufe vor, festgelegt wird sie aber durch die Sozialversicherung, die auch einen Bescheid erstellt. Wie war das im Fall von Schwester Bernadette?
Ja, da kann ich Folgendes sagen. Ich hatte 3 noch von zu Hause. Dann kam hier eine Ärztin, hat mich befragt und so weiter. Und ob ich mit den armen Händen zum Hals komme, dann sage ich, ja, die eine Seite nicht sehr gut. Wurde ich schon operiert, weil ich bei einem Stein ausgerutscht bin und die Bänder gerissen waren. Und dadurch hat mir diese Dame Pflegestufe 4 gegeben. Und ich habe mir nur gedacht, wozu? Ich brauche überhaupt keine Pflege, außer dass meine Beine bandagiert werden. Sonst nichts, ich dusche allein, ich mache mein Bett allein, ich habe ein Zimmer allein und natürlich sammelt sich da einiges an. Jetzt habe ich wieder Generalräumung gemacht, bin noch nicht ganz fertig. Aber, und dann kam eben vor eineinhalb Wochen, wieder eine Ärztin und hat mich befragt und so weiter und hat mich jetzt wieder runtergesetzt auf 3. Weil ich gesagt habe, das ist ja Betrug an Österreich. Das sind ja Steuergelder, die da bezahlt werden und ich brauche das nicht. Wozu? Ich brauche einen Rollator, das stimmt. Ich konnte im Hof nicht mehr über einen Gartenschlauch steigen. Unmöglich. Wollte mich niederknien und zurückroppen. Und dann hat es mich aufgehoben, fragen Sie mich nicht, wie das passieren konnte. Und hat mich mindestens 1 Meter hoch auf den Rücken geknallt. Und nach einem Monat hatte ich solche Schmerzen, war dann 14 Tage im UKH. Aber das war's auch so. Den Rollator brauche ich seither. Wieso, weiß ich nicht.
Was waren das für Ärztinnen? Hat die die PVA geschickt?
Keine Ahnung. Ich habe auch keine Namen, nicht nach den Namen gefragt. Auch jetzt bei dieser Ärztin nicht. Ich glaube, sie war vom Sozialamt.
Hat Schwester Regina auch eine Pflegestufe?
Ja, die hat 4. Pflegestufe 4. Ja, sie baut, sie wird geduscht und man hilft ihr schon. Das geht schon.
Aber diese Ärztinnen haben sich auch nicht vorgestellt und gesagt, sie sind Gutachterinnen, die Einstufungen vornehmen sollen.
Ja, namentlich haben sie sich nicht vorgestellt. Ich glaube schon, dass die letzte gesagt hat vom Sozialamt. Die andere weiß ich gar nicht.
Wie erkläre sie sich, dass Propst Markus Grasl angeblich in ihrem Namen um Sozialhilfe angesucht hat, wenn sie ihn dazu gar nicht ermächtigt habe, hake ich nach. Schwester Bernadette?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Moment. Jetzt fällt mir ein. Und zwar hat man immer wieder unsere Post aufgemacht. Und ich habe 4-mal interveniert. Das lasse ich mir nicht gefallen, warum man das öffnet. Also keine private, aber sagen wir von der BVA und so weiter.
Die Heimleitung habe schließlich erklärt, sie, Schwester Bernadette, habe diese Erlaubnis schriftlich erteilt.
Jetzt habe ich gesagt, die will ich sehen, die Unterschrift. Ich bin am 3. Dezember 23 gekommen und am 4. Dezember habe ich diesen Zettel unterschrieben. Sie hat mir das gezeigt. Jetzt habe ich natürlich sofort widerrufen. Sie hat gesagt, wenn von der Behörde etwas kommt, muss ich das bringen. Sag ich, ja, selbstverständlich bringe ich das. Da habe ich kein Problem. Aber dass ich meine Post geöffnet wird, finde ich so schrecklich. Wir sind nicht dement und wir haben verfügt selbstständig. Wir sind ja nicht freiwillig da. Wir sind ja gezwungenermaßen gekommen. Schwester Regina und ich sind mit Nachthemd da herverfrachtet worden und Schwester Rita mit dem Koffer.
Das heißt, es könnte sein, dass Sie an irgendeinem Tag noch einen Zettel unterschrieben haben, von dem Sie nicht wussten, wofür er dient. Und das war das Ansuchen um Sozialhilfe.
Ich muss sagen, ich habe da keine Erinnerung, dass ich so einen Zettel noch einmal unterschreiben hätte müssen. Ich weiß es nicht. Ich habe nachgefragt, was unser Gehalt ist. Und was noch offen ist, da habe ich einen Ausdruck bekommen, aber nicht wie viel zu, kann mich nicht erinnern, müsste ich nachschauen, ob da drauf steht, wie viel der Rest von Sozialhilfe kommt.
Schwester Bernadette sagt, die Vorstellung, dass sie gegen ihren Willen im Altersheim sei und dafür auch noch Steuergeld aufgewendet würde, quäle sie sehr.
Weil ich sage, so und so viel bräuchten wirklich Hilfe. Und mit dem Gehalt von der Schwester Regina und meinem Gehalt würden wir 3 ohne weiteres auskommen. Ich habe mir die letzten Tage nur gedacht, nachdem das unsere Schule ist, ob man da bitten könnte, dass wir einen kleinen Prozentsatz dazu bekommen würden zu unserem Gehalt, wenn es notwendig wäre. Weil wir haben ja durch unsere Schulgelder und Internatsgelder haben wir unser Haus geführt und saniert und geräumt und immer wieder hat es Reparaturen gegeben. Bis zum heutigen Tag läuft es noch. Und was machen die? Die wollen jetzt bauen, die wollen das stoppen, dass sie nicht weiter unsere Klausur ruinieren und zerstören. Es ist ein Kloster und die Unterschrift lautet, bis zu unserem Tod können wir dort sein. Wir kommen locker mit unserem Geld aus. Und was machen die? Wir sind keine Juristen, haben das natürlich verstanden. Es hätte ein neutraler, ein außenstehender Notar diesen Vertrag uns vorlesen müssen. Jeder Absatz hätte man uns erklären müssen, ist nicht geschehen. Der Dr. Leireiter hat uns das wohl vorgelesen und das war es auch. Ohne Erklärung, ohne Erklärung. Wir haben dann einmal gemerkt, dass sie nur reden und reden und naja, die verstehen eh nicht so. Wir sind wie die Marionetten, die wir uns vorkommen. Muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Wir kommen auf zwei Autos zurück, mit denen die Klosterschwestern früher herumgefahren sind. Sie seien hinter ihrem Rücken verkauft worden, erzählt Schwester Bernadette. Einen Erlös daraus habe sie nie bekommen.
Wir hatten uns ein Auto geschenkt bekommen von unseren Mitschwestern in Essen. Damals hatten die noch mehr gehen. Und dann war eine ehemalige Freundin von einer Goldensteinerin, die hat sich ein neues Auto gekauft und hat dann uns ihren VW geschenkt. Jetzt hatten wir zwei. Wir waren froh, weil wir dann auf Urlaub fahren, privat. Wir waren Selbstversorgerurlaub und konnten aber dann auch nach Altötting fahren und einen kleinen Ausflug machen, Marias Molen und so weiter. Und als dieses Auto wir kein Pickel mehr bekommen haben, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir uns wieder ein billiges Auto gekauft, nur für solche kurzen Fahrten und so weiter. Und wir kommen bei der Haustür hinaus und beide Autos sind weg. Und dann habe ich gesagt, wie viel haben wir bekommen für unsere zwei Autos? Nur ein paar Netz. Jemand hat gesagt, es hätte noch 8.000 gebraucht und den anderen 4.000 oder 5.000 Euro hätten wir noch bekommen. Nur ein paar Netz. Ich habe meinen Führerschein, den gebe ich garantiert nicht her, weil das ist ein österreichisches Dokument. Mit dem kann ich auch zu einer Wahl gehen oder was weiß ich. Und der Schwester Rita hat mir den sehr schlau und klug entwendet. Die hat keinen Führerschein mehr und ist ganz geschockt, dass sie ihren Führerschein nicht hat. Sie hat das zuerst gar nicht so überrissen und jetzt, jetzt ist es halt.
In Folge 215 bin ich, wie bereits erwähnt, auf Mails und Postings von Hörerinnen und Hörern eingegangen. Einer hat geschrieben, er und seine Familie seien wegen der Causa Goldenstein aus der Kirche ausgetreten. Das möchte Schwester Bernadette naturgemäß nicht so stehen lassen.
Und was wir bitten würden, unbedingt, dass unseretwegen niemand aus der Kirche austritt. Es geht nur um Personen. Und die Kirche ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, dass wir erlöst sind. Und diese Treue bewahren wir. Da kann sein, was kommen will. Und ich habe gesagt, ich stirb sowieso nicht da herinnen. Wenn, dann lege ich mich noch hinaus in die Wiese und stirb draußen in der Schöpfung Gottes. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Was soll's noch? Wir hoffen aber dennoch, dass uns Recht geschieht. Denn über das Kirchenrecht steht auch immer noch das Zivilrecht, wurde uns gesagt. Und es sind so gravierende Fehler mit uns passiert. Wir sind nicht beleidigt in dem Sinne, weil wir sind in Gottes Hand. Aber die Bitte, dass unseretwegen, auch wenn es so passiert ist, niemand aus der Kirche austritt. Vielen Dank für Ihre Geduld und dass Sie uns angehört haben. Und meinen Herrn Konstantin auch liebe Grüße.
Das ging an den Technikkollegen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.